Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Ich habe schon, noch bevor ich richtig gut schreiben konnte, so mit 8 oder so, im Eigenverlag Bücher gebastelt.
Mittlerweile ist Sophie Reier im professionellen Literaturbetrieb angekommen. Sie hat etwas mehr als 160 Bücher geschrieben, lehrt an der Pädagogischen Hochschule Baden und schreibt und schreibt. Vor allem Prosa, Lyrik und Theatertexte für Erwachsene und Kinder. Zum Schreiben ist die promovierte Sprachkünstlerin über die Musik gekommen. Sophie Reier studierte an der Kunstuniversität Graz Komposition bei Clemens Gardenstätter und immer wieder fügten sich musikalische Begegnungen mit Beat Fuhrer, Georg Friedrich Haas und Bernhard Lang hinzu. Es waren also unterschiedliche kompositorische Stimmen, die schließlich zu einem Abschluss in Kompositionslehre geführt haben.
Das war ein sehr anstrengendes Studium und sehr, sehr viel Arbeit, vor allem weil ich sehr jung das gemacht habe. Aber es hat mir wahnsinnig viel gebracht, technisch.
Auch für das Schreiben. Wie Sophie Reier vom Komponieren zum Schreiben, vom Schreiben zum Film zum Zeichnen, vom Zeichnen in die Wissenschaft und von der Wissenschaft zur Lehre gekommen ist, erzählt das Multitalent in dieser Folge von Kunst im Gespräch, dem Podcast der Auslandskultur. Elisabeth Juliane Nöstlinger heißt sie. Herzlich willkommen. Willkommen. Beginnen wir mit der Gründung des eigenen Verlages, des kleinen Mädchens Sophie.
Ich habe diesen Verlag S-Verlag genannt, nach Sophie, und habe ein eigenes Logo gehabt und ich habe diese Bücher tatsächlich noch. Das waren halt diese einfachen Heftchen, ne, die man in der Schule auch gehabt hat. Und die habe ich halt vollgeschrieben mit Geschichten. Also ich habe Tonnen an Tagebüchern, seit ich 10 war, immer alles akribisch dokumentiert, ja, vom toten Vogel im Haus bis zur ersten Liebe. Ich habe das irgendwie alles bei mir irgendwo daheim. Und ja, also Schreiben war immer eins der wichtigsten Sachen.
Wurde Lesen und Schreiben in Ihrem Elternhaus gefördert? Hat man in Ihrer Familie viel gelesen?
Also ja und nein. Meine Oma war ja Schauspielerin, ist aber dann, hat aufgehört, ist sehr jung, dann schwanger geworden mit meinem Vater allein, also war Alleinerzieherin, zurückgegangen in das Dorf, wo sie aufgewachsen ist. Und sie hat immer sehr viel Klavier gespielt, also das, und sie war sehr musisch und sie war eben Schauspielerin. Aber wirklich so gelesen hat in meiner Familie niemand. Interessanterweise. Aber ich hatte immer Bücher. Also ich wollte immer Bücher. Meine Eltern haben mir die Bücher auch gegeben, weil sie gesehen haben, das mag ich und das taugt mir. Aber so wie ich gelesen und oder die Bücher wirklich gefressen, hat keiner.
Sophie Reier hat die Bücher seit ihrer Kindheit nicht nur gefressen, sondern wie gesagt auch über 160 geschrieben. Wie schafft man das?
Ja, das Tolle ist, dass es eigentlich ganz leicht passiert. Ich schreibe einfach so wahnsinnig gern und viel, dass das sich dann irgendwie ansammelt. Und ich habe einfach ganz viele tolle, auch Kleinverlage, die an mich glauben, wo ich wirklich froh bin, die mit mir nicht wirklich viel verdienen, aber ich darf da machen, was ich möchte.
Wenn Sie schreiben, haben Sie da Klänge im Ohr? Wie wichtig ist die Musik beim Schreiben? Wie wichtig ist der Rhythmus für Ihre Sprache?
Ja, also meine Sprache steht und fällt eigentlich mit dem Rhythmus. Ich höre immer, was ich schreibe. Ich höre es immer durch. Ich spüre es immer wirklich auch agogisch und physisch, ob der Rhythmus passt. Und wenn da ein der oder die oder das zu viel ist, dann muss ich den Satz umbauen. Also ich höre das wirklich durch. Ich dirigiere es mir innerlich durch. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Welches Instrument spielen Sie? Hat Sie das auch beeinflusst beim Schreiben? Wenn Sie schreiben, spielen Sie vielleicht auch dieses Instrument?
Ja, ich spiele Klavier schon sehr, sehr lang und sehr, sehr gern und singe. Und das Singen sicher hat mich sehr, gerade das Singen, weil auch wenn ich lese und ich habe ja sehr früh auch so Stimmtechnik gehabt im Chor und so, das hilft mir wahnsinnig. Also Leute sagen immer, ich lese gut, ich habe ein gutes Tempo, ich atme gut, das weiß ich auch, weil ich das halt als junge Frau schon gelernt habe. Und das Klavierspielen, das ist natürlich, das Klavierspielen hat schon ein bisschen was mit diesem Tippen auf der Tastatur auch, ein bisschen eine Ähnlichkeit, das hat mir sicher auch was gebracht, dass meine Finger irgendwie recht schnell und recht locker laufen und formal, also Klavierstücke zu analysieren, hilft mir viel fürs Schreiben natürlich, weil die einfach formal was hergeben. Und wenn man das irgendwie aufbläst auf einen Roman und durchspielt, dann kann das gut funktionieren.
Musik hat ja auch sehr viel mit Mathematik zu tun.
Ja, Ja, absolut. Also so Sachen wie der goldene Schnitt, also sich wiederholende Strukturen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also das macht man ja automatisch auch beim Schreiben. Viele machen es unbewusst, aber es gibt so gewisse Strukturen, die wir einfach automatisch machen. Ja.
Komponieren Sie?
Ich muss zugeben, nicht mehr wirklich viel, einfach weil auch die Zeit fehlt und weil auch kein Auftrag reinkommt, weil ich jetzt nicht so in der Szene vernetzt bin. Aber ich immer wieder komponiere ich schon, also für Frauenchor immer wieder, da werde ich immer wieder gefragt. Ich komponiere auch so kleine Songs für Kinder oder für Jugendliche, manchmal auch irgendwie für meine eigenen Theatertexte, wenn gerade irgendwie jemand einen Text aufhört und sagt, du Sophie, ich brauche da noch ein Lied, dann mache ich irgendwie schnell was. Würde ich manchmal gern mehr, aber im Moment ergibt es sich nicht so.
Sie unterrichten auch, lehren auch?
Ich lehre an der Pädagogischen Hochschule in Baden.
Und welches Fach?
Unterschiedlich, also jetzt unterrichte ich Leseförderung vor allem. Ich habe aber auch Mehrsprachigkeit unterrichtet, habe Sprache als Kunst für Kinder unterrichtet und Inklusion habe ich unterrichtet.
Macht Ihnen das Spaß? Ist das auch ein Nährboden fürs Schreiben?
Ja, absolut. Also ich brauche ja auch, habe ja keine Kinder selber und ich brauche irgendwie auch junge Menschen und mag auch was hören von Leuten, die irgendwie jetzt nicht in meinem Soziotop sind und ja, das bringt mir sehr viel.
Mit dem Namen Reiher verbindet man auch das Fotomodell Cordula Reiher und den Burgschauspieler Walter Reiher, einen Mann der alten Schule. 8 Jahre lang gab er bei den Salzburger Festspielen den Jedermann. Hat er Sie zum Schreiben animiert? Haben Sie von ihm lernen dürfen oder war das eher eine Zeit, in der Sie nichts lernen wollten von ihm?
Wollten, weiß ich gar nicht. Ich bin nie dazu gekommen, irgendwas zu wollen, weil mein Großvater war eigentlich fast nie da. Also meine Großmutter war ja die allererste Frau, die er auch nie geheiratet hat, obwohl mein Vater dann den Namen von ihm angenommen hat. Und da gab es ganz viel, eine riesige Familie. Er war wahrscheinlich in meiner Kindheit, weiß nicht, alle 3 Jahre mal da oder so. Und es war ihm, glaube ich, auch damals nicht so wichtig, mir was weiterzugeben. Und insofern schätze ich seine Arbeit, aber es ist eine Distanz einfach da.
In gewisser Weise wurde sie durch den neuen Roman Tod bei den Salzburger Festspielen verringert. Er ist im Sommer 2025 bei Emons erschienen. In diesem historischen Kriminalroman arbeitet Sophie Reiher die Biografie von Else Heims, der ersten Frau von Max Reinhardt, erstmals literarisch auf. Es ist ein atmosphärischer Krimi aus Salzburg in den 1930er Jahren, bei dem natürlich auch der Tod umgeht. Jedermann wird ermordet. Vom Täter fehlt jede Spur. Max Reinhardt zeigt sich nicht sehr kooperativ. Selbst als die Zweitbesetzung ebenfalls erstochen wird, will der Regisseur die Premiere nicht absagen. Im Gegenteil, er ruft sogar seine Ex-Frau Else Heims aus Berlin nach Salzburg, damit sie die Rolle übernehme. Kommissar Breitensee versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und Else als Köder zu benutzen. Doch die Frau aus Berlin hat ihren eigenen Kopf.
Ja, da war der Ausgangspunkt tatsächlich der Gerd Korentschnik vom Kurier, den ich auch familiär kenne, seit ich ein Teenager bin, hat mich mal gebeten, hat gesagt, du, jetzt sind die Festspiele, das Jubiläum, schreib doch was über die starken Frauen hinter den Männern. Und dann habe ich halt so gekramt und dann bin ich auf die Else Heims gekommen, die selber ja nie bei den Festspielen was gemacht hat, aber mit Max Reinhardt eben verheiratet war, 2 Kinder hatte. Und ich habe diese Bilder mir angeschaut, ich fand sie wahnsinnig faszinierend. Das ist eine unglaublich schöne, jüdische, relativ rassige Frau, ja, und habe mir gedacht, das muss ich mir anschauen. Und habe dann diese Biografie ausgegraben. Es gibt ja leider so gut wie gar nichts. Also ich habe sehr viel erfinden können oder müssen oder dürfen vielleicht auch. Vielleicht war es auch ein Glück. Und ganz schade, dass es über sie so wenig gibt. Und sie ist dann ausgewandert nach Amerika, eben weil sie Jüdin war. Und dort dann auch tatsächlich gestorben und begraben. Und Max Reinhardt auch, obwohl sie schon lange geschieden waren, wie die beiden dahin sind. Ja. Vielleicht auch wegen der Söhne. Also sie hat, glaube ich, Max Reinhardt ein Leben lang geliebt. Das war ihr Mann.
Aber sie war in Salzburg nicht präsent.
War sie nicht, nein. Das habe ich erfunden. Ich wollte ihr das gönnen, dass sie einfach als Hauptrolle da sein darf. In Wahrheit hat sie nie wieder gespielt oder nur mehr dann Stummfilme gespielt und nicht mehr wirklich Theater, nachdem sie sich getrennt hatten von Max Reinhardt, was ich sehr schade finde.
Ihr Vater ist Psychotherapeut. Hat der Ratschläge gegeben? Hat der mitgelesen bei der Entstehung des Buches? Hat der immer wieder vielleicht einen gewissen Einfluss auf das Schreiben, auf Romane?
Also mein Vater hat sicher sehr viel Einfluss. Der hat mit mir auch immer Kinderbücher angeschaut. Er hat, wie ich klein war, hat er mir Märchen erfunden, bei denen er selber eingeschlafen ist. Und mein Bruder und ich mussten ihn dann irgendwie wieder wachrütteln, weil wir das Ende hören wollten. Also mein Vater war sicher oder ist auch sicher sehr wichtig. Das Buch ist tatsächlich relativ schnell entstanden. Und ich wollte es auch, weil das sehr in mir gebrütet und gearbeitet hat, habe ich eigentlich da mit niemandem so wirklich drüber gesprochen. Ich wollte das ganz für mich ausmachen. Also in dem Fall habe ich tatsächlich mit meinem Vater nicht drüber geredet.
Wie gehen Sie an eine Geschichte heran? Wie lange hat es gedauert, bis das Buch fertig geschrieben war? Wenn es fertig ist, im ersten Anflug, jetzt ist es fertig, genügt der? Oder lesen Sie es noch einmal durch und ändern es noch einmal, stellen vielleicht um? Oder wird es in einem Guss durchgeschrieben?
Also einen Guss mache ich natürlich nicht, ich mache schon Pausen. Ich habe ja auch diese Tätigkeit an der Hochschule. Und in dem Fall war so, der erste Wurf war eigentlich so in 3 Monaten da. Ich habe zuerst habe ich recherchiert, dann habe ich jeden Tag ein Kapitel geschrieben und dann sozusagen mal erstes Drittel geputzt, zweites Drittel geputzt, drittes Drittel geputzt, also und das dann mehrmals gereinigt, gesäubert, rausgeworfen, noch was dazu getan. Ich hatte eine sehr klare Zeichenanzahl, die ich halten musste. Das heißt, ich habe dann sehr gefeilt, dass die auch bleibt oder ist oder ja, und dann ging das ins Lektorat und da schaut, wird dann auch 4-mal noch drauf geschaut und 4-mal noch überarbeitet und dann noch ein Korrektorat und dann wird es erst gedruckt. Also das war dann so, wann habe ich den Vertrag, habe ich unterschrieben? Im März und Mitte Juli war das dann durch alles.
Für welchen Verlag?
Das war Emmons Verlag.
Sie arbeiten mit mehreren Verlagen zusammen. War das eine besonders erfreuliche Arbeit?
Ja, mit Emmons ist natürlich eine sehr erfreuliche Arbeit, weil es einfach der größte deutschsprachige Verlag ist eigentlich, glaube ich, oder einer der größten, der Regionalkrimis macht. Das heißt, die haben einfach viele Leute, sie haben gute Leute, meine Lektorin ist ganz toll. Die haben Zeit, die gehen gründlich drüber, man kriegt einen Vorschuss und man hat eine tolle Pressearbeit. Und muss sich nicht selber dann um Lesungen oder sowas kümmern. Und das ist natürlich super. Also das ist nicht mein erstes Buch mit Ihnen, das war mein 5. Und es ist immer toll mit denen.
Wenn es 160 Bücher waren, für wie viele hat es einen Vorschuss gegeben?
Das wollen Sie nicht wissen. Für drei Bücher.
Wie kann man sich einen Alltag von Sophie Reyer vorstellen? Und vor allem, wenn sie vielleicht eine intensive Phase für das Buch Der Tod bei den Salzburger Festspielen nehmen.
Ja, also es ist so, in der Früh gehe ich meistens spazieren, um den Kopf freizukriegen. Und dann ist der Tag, entweder unterrichte ich oder ich schreibe. Zum Mittag mache ich dann nochmal eine Pause, da gehe ich manchmal wieder eine Runde. Manchmal mache ich dann eine Pause, wo ich Klavier übe. Und so ab 19 Uhr mache ich dann nichts mehr am Rechner. Also versuche ich nichts mehr am Rechner zu machen, es sei denn, ich höre Meditationsmusik oder schaue einen Film oder sowas. Aber ich versuche zum Rechner eher wegzukommen, weil ich unterrichte ja auch auf Zoom. Und ich schlafe recht viel eigentlich. Und am Abend mache ich dann meistens lockere Sachen. Es sei denn, ich bin irgendwie so in der Endphase, dann kann es dann schon mal sein, dass ich bis 9 oder so schreibe noch oder bis 10, aber länger eigentlich nie, weil das dann am nächsten Tag bin ich dann nicht so bei der Sache.
Nicht nur bei Ihrem Roman Tod bei den Salzburger Festspielen nimmt Sophie Reyer Bezug auf die Geschichte. Wie wichtig ist für Sie der Rückblick auf historische Ereignisse? Auf die Geschichte.
Ja, also natürlich ist Geschichte und Geschichtsbewusstsein wahnsinnig wichtig, sonst würde ich natürlich nicht mit historischen Stoffen arbeiten. Wir können wahnsinnig viel aus der Geschichte lernen, nur tun wir es nicht oder sagen wir so, es tun die meisten nicht. Also wir sehen, es hat sich nicht wirklich viel geändert. Die Technologien sind andere, wie die Kriege geführt werden, das ist anders. Aber diese Machtbesessenheit und diese permanenten Versuche, die Erde sich untertan zu machen und auch auszubeuten, da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und ich denke mir, es kann nur jeder Einzelne für sich einfach sich die Geschichte anschauen und an sich arbeiten und schauen, dass er gewisse Fehler nicht wiederholt. Und da ist es wahnsinnig wichtig, sich anzuschauen, was war früher und wie ist es heute.
Haben Sie da in Ihre Familie auch hineingeschaut?
Natürlich, man schaut immer viel in seine Familie hinein. Ja, also Zweiter Weltkrieg, meine Großmutter, meine beiden Großmütter haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Beide leben jetzt nicht mehr. Eine ist sehr jung gestorben und die andere sehr alt geworden. Beide hatten es wahnsinnig schwer, haben aber dann auch irgendwie so ihren Platz gefunden. Und ich habe so auch einfach gesehen, in meiner Familie waren die Frauen wahnsinnig stark, ja, weil die Männer waren nicht da. Zumindest in dieser Generation. Also der eine Großvater hat meinen Vater verlassen und mein Vater war in einem Heim und der andere war ein Soldat, der meine Mutter nie gekannt hat. Und das ist natürlich schon erschreckend und gleichzeitig faszinierend, weil diese Frauen weitergemacht haben und es war eigentlich alles zerstört, aber die haben alleine weitergemacht und ihre Kinder großgezogen und ihr Leben hingekriegt. Das ist, finde ich, eine enorme Fähigkeit.
Wenn Sie an Ihre Generation denken, wie stark sind da die Frauen und wenn Sie an Ihre Studentinnen denken?
Ach, das ist ganz anders geworden. Also ich sehe schon bei meinen Studentinnen, dass die eigentlich wieder recht konservativ sind, dass sie gar nicht so stark sein wollen, viele. Die wollen dann auch eher wieder heiraten und Kinder und daheim sein, ist ja auch total legitim. Ich glaube schon, dass wir, also ich, meine Generation, ich glaube, wir sind nicht so stark. Wir sind relativ verwöhnt. Also ich war sehr verwöhnt eigentlich. Ich habe immer dann auch ohne den Luxus gut umgehen können, aber so grundsätzlich eigentlich viel gehabt. Und jetzt werden ja doch die Dinge teurer und es ändert sich ein bisschen. Und ich muss auch umdenken. Also meine Generation war schon sehr so eine Luxusgeneration. Wir haben auch nicht so leider, also ich dann schon, aber in meinem Umkreis hat sich niemand für Politik interessiert. Das war einfach nicht spannend. Also man hatte alles gehabt, ja. Was einerseits natürlich gut ist, wenn man alles hat, aber andererseits einen auch ein bisschen verblöden lässt.
Wie wichtig wären Frauen als Vorbilder?
Nach wie vor wahnsinnig wichtig. Also wir haben das nicht aufgearbeitet, ja, bis heute nicht. Wir haben so tolle, starke Frauen. Und ich denke, es gibt seit 150 Jahren einen Staatspreis für Komposition. Den hat einmal eine Frau bekommen. Ja, das war die Olga Neuwirth, die großartig ist. Aber ein einziges Mal. Ich meine, seit Sappho haben Frauen komponiert und haben genauso gut komponiert. Mein nächstes Buch, da wird es um die Olga Smirnitskaya gehen. Das war eine russische Komponistin, die mit Johann Strauss, sie waren verliebt und konnten aber nicht zusammenkommen, weil sie Adelige war, er nicht. Die hat grandios komponiert, das kennt keiner mehr, die hat komponiert auf dem Niveau von Strauss, ja. Also wirklich großartig. Und es wird irgendwann passieren, dass alle diese, Irene Suche arbeitet ja viel auf, dass alle diese Frauen aus der Versenkung geholt werden, weil das Material ist ja da, nur es dauert wahnsinnig lang. Aber es sind tolle Komponistinnen und tolle Frauen. Wir wissen das gar nicht, ja.
Wenn Sie an Ihr Studium denken in Graz, wurde das thematisiert?
Also ich habe schon auch gehört von einem Lehrer, dass ich so nicht komponieren kann wie ein Mann, weil ich ein anderes Gehirn habe. Also das wurde sehr wohl im Negativen thematisiert, ja. Ich hatte schon einige weibliche Kolleginnen, aber wenige. Und ich hatte sehr viele Lehrer, die gar nicht so waren. Clemens Gardenstetter war überhaupt nicht so. Im Gegenteil, der hat mich total unterstützt und war irrsinnig lieb und irrsinnig toll. Aber ich hatte eben das andere auch, ja. Und das war, wenn man jung ist, und ich war sehr jung, dann habe ich mir, zuerst habe ich mir gedacht, na, vielleicht hat er ja recht, weil woher soll ich denn wissen? Also schwierig, wirklich schwierig. Und wir sehen das ja überall, dass die noch drin hocken, diese Männer, so ein bestimmter Männertypus. Und es gibt ganz viele Männer, die überhaupt nicht so sind, ja. Aber die gibt's eben auch leider noch, ja.
Wenn Sie an die Zukunft denken, an Ihre Zukunft, Sie sind jetzt 41 Jahre alt, wo möchten Sie in 20 Jahren sein?
Also es sind da immer so Wünsche und Vorstellungen, die man hat. Also ich bringe jetzt ein Buch auf Englisch raus im nächsten Jahr mit einem...
Dass Sie in englischer Sprache schon schreiben?
Zum Teil, ja, genau. Das ist mit einem Druiden und einem Filmemacher, mit Wolfgang Limberger und mit Christian Brunner. Und wir schreiben über die Rauhnächte. Und ich habe alte Sagen, weil ich ja sehr auf auch Sagen und Märchen und Mythen mein Spezialgebiet sind, alte Sagen gesammelt und erzählt. Und es ist der amerikanische Verlag Levelin. Und wir werden über die Rauhnacht so ein Buch eher so ein bisschen spirituelle gehend, aber auch wirklich recherchiert über die Rauhnächte. Und mein Part ist eben der Märchenpart. Und ich hätte gerne Übersetzungen mehr ins Englische und würde gern auch internationaler einfach arbeiten. Ja, das ist so mein Wunsch, dass ich irgendwie in 20 Jahren noch gut übersetzt bin und Leute in anderen Ländern die Bücher lesen.
Haben Sie da Wunschländer?
Ja, eben schon. England und Amerika eigentlich. Also weil ich ja Englisch einfach gern mag. Mein Vater war Englischlehrer, bevor er dann Psychotherapeut geworden ist. Und ich war sehr lang mit einem Amerikaner zusammen. Das war eine große Lebensliebe. Da habe ich dann nur mehr Englisch gedacht und geträumt und alles, ja. Und das ist jahrelang nicht weggegangen. Ja, und das ist eine schöne und relativ einfache Sprache. Also das finde ich cool.
Wo werden sich die Rauhnächte abspielen?
Die Rauhnächte sind tatsächlich hier. Und zwar beginnt das um Allerheiligen. Also es wird tatsächlich um den Alpenraum gehen in diesem Buch. Rauhnächte im Alpenraum, weil was anderes kann ich nicht wirklich jetzt zuverlässig erzählen. Diese Sagen, die kenne ich zum Teil auch von meinen Eltern, meiner Oma von der Schule und so.
Sie haben ja auch Bücher über Natur geschrieben.
Ja, vor allem in der Lyrik kommt viel Natur vor, in Gartentage kommt viel Natur vor. Also es ist immer so ein Element, auch in Die Freiheit der Fische, wo es um einen Autisten geht, der im Wasser steht und so still steht, dass die Fische mit dem schmusen, nach einer realen Erzählung. Also Natur ist für mich immer so dieses, natürlich ist sie nicht wirklich gut, aber sie ist wahrhaftig, sagen wir so.
Ich werfe jetzt noch einen Titel hinein, der mich verblüfft hat. Bio macht Monsterweiber.
Ja, das habe ich gern geschrieben. Ja. Da geht's immer um Frauenbilder, die irgendwie an Angst gekoppelt sind. Ja, so von der Lilith bis zu real existierenden Freaks. In den Freakshows noch um 1800 herum. Also da habe ich irgendwie versucht, das weiblich Monströse irgendwie, das ist teilweise, ist es auch, schreibe ich auch Texte über diese monströsen Frauen, also literarische Texte, und teilweise habe ich einfach recherchiert und Philosophie irgendwie dazugegeben. Also es ist so ein Mix irgendwie, das ist im Passagenverlag erschienen.
Am Beginn dieses Kunst im Gespräch Podcasts habe ich Sie als promovierte Sprachkünstlerin vorgestellt. Wo haben Sie Ihr Doktorat erworben? War das in Köln, wo Sie Kunst und Medienkunst studiert haben?
Also das war eigentlich ein sehr praxisbezogenes. Ich habe ja an der Kunst-Uni Graz habe ich Komposition abgeschlossen mit einem Master und dann habe ich einen weiteren Masterlehrgang gemacht, 2 Jahre eben für Film und Medienkunst. Da habe ich einfach Filme gedreht und mein Schwerpunkt war Drehbuch
in Köln,
genau. Und den Doktor habe ich dann aber unabhängig davon gemacht auf der Sprachkunst in Wien. Und den durfte ich machen, weil ich einen künstlerischen Master hatte, konnte ich einen Doktor machen. Und das war so ein künstlerisch-wissenschaftlicher Doktor, also letzten Endes ein Doktor Phil, aber es war irrsinnig viel halt auch Sprachkunst mit dabei. Ja, also einfach kreatives Schreiben.
Was war das Dissertationsthema?
Performance und Biomacht. Also ich habe über Texte gesprochen, die auf der Bühne passieren oder performative Akte auch oder Installationen, die mit dem Thema Biomacht kritisch umgehen, also mit dieser Manipulation von Leben kritisch umgehen. Also ich habe zum Beispiel Jelinek war ein wichtiges Thema oder auch eben Elaine Zixou habe ich analysiert.
Wie wichtig ist in Ihrem Leben Theater?
Theater ist so eine Hassliebe. Also ich habe ja meine Theaterstücke beim S. Fischer Verlag. Ich finde nie so richtig rein in die Welt des Theaters. Mit den Leuten halte ich mich gerne außen vor. Ich mag's irgendwie. Es gibt sehr wenig gutes Theater, finde ich. Wenn es dann gut ist, dann berührt's mich wahnsinnig. Ja, es ist wirklich, würde ich sagen, so eine Art Hassliebe.
Ehrlich war Sophie Reier in der Donau-Lounge auf der Buch Wien, als sie die Auslandskultur zu einer Diskussion über transkulturelle Forschung an den österreichischen Bibliotheken im Ausland eingeladen hatte. Sie diskutierte über gesellschaftliche Krisenzeiten im Spiegel der jungen deutschsprachigen Literatur. Wenn sich Sophie Reier in den Spiegel schaut, wen sieht sie dann? Wie sieht sie sich selbst?
Ich sehe mich als Poetin, ich sehe mich als eine Person, die hybrid arbeitet, die mit unterschiedlichen Formen arbeitet, mit Musik und Klang arbeitet, die sich für die Sprache interessiert und die Literatur und Musik liebt.
Sophie Reier bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint in einer Folge der Reihe Kunst im Gespräch der Auslandskultur. Im nächsten Kunst im Gespräch erzählt der Autor Alois Hotschnick über seinen letzten Aufenthalt in den Kulturforen New York und Washington und vieles mehr. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.